Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Melanie Kasshofer.
Es gibt Menschen, die nicken und lächeln, wenn sie etwas nervt. Und dann gibt es meinen heutigen Interviewpartner. Der hat nämlich aus den Dingen, die er so richtig hasst, eine ganze Karriere gemacht. Ich habe heute einen Mann zu Gast, der die Menschen seit über 15 Jahren zum Lachen bringt und ihnen gleichzeitig den Spiegel vorhält. Michi Buchinger ist Kabarettist, Autor, Kolumnist, Content Creator und Podcaster. Er hat sich als fixe Größe in der österreichischen Comedy- und Kabarettszene etabliert. Und er lässt uns in seinen Formaten an seinem Leben teilhaben. Da geht es um Themen wie Selbstoptimierung, Gesundheit oder Beziehungen, aber immer alles auch mit einer gewissen Portion Selbstironie. Seine Markenzeichen, charmanter Hass und Alltagsbeobachtungen, die schon fast wehtun, weil sie so wahr sind. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch und dass wir es am 1. April veröffentlichen, ist natürlich kein Zufall. Lieber Michi, schön, dass du den Weg zu uns nach Linz gefunden hast. Ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch mit dir. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung und danke für dieses wundervolle Intro. So habe ich das ja noch nie zusammengefasst gehört. Gefällt mir. Finde ich super.
Sehr schön. Michi, ich habe es gerade erwähnt, du hast deine Karriere auf sogenanntem charmanten Hass ein bisschen aufgebaut. Ja. Aber zwischen die Dinge nerven mich und ich mache daraus eine Marke ist schon nochmal ein großer Unterschied. Mhm. Wann hast du denn genau gemerkt, das ist mein Ding und damit kann ich die Menschen wirklich erreichen?
Ich glaube, also 2009 habe ich damit angefangen, YouTube-Videos zu machen und damals war ich so ein lieber Bub aus dem Burgenland und war wirklich recht harmlos in meinen Inhalten und dann irgendwann, nachdem ich nach Wien gezogen bin, ja, da bin ich so ein richtig grantiger Wiener geworden, habe ich, ich würde sagen, wahrscheinlich 2013 mit Hasslisten angefangen und das hat sofort so gut funktioniert, wo ich einfach gemerkt habe, okay, die Leute, die fiebern da mit, die fühlen sich erkannt, dass ich mir dachte, gut, das wird jetzt einfach mein Ding und seitdem ziehe ich das durch.
Cool, bin selber ein großer Fan der Hasslisten, habe sie schon von Anfang an verfolgt.
Vielen Dank.
Wir starten den Podcast mit einer kurzen Aufwärmrunde, einem Gedankensprung.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Das nervt mich gerade am meisten auf der Welt.
Ungerechtigkeit.
Ein Kompliment, das ich nie vergessen werde.
Jemand hat mir gesagt, ich bin ein guter Zuhörer. Lieb.
Eine Hassliste, die ich aus gutem Grund nie veröffentlicht habe.
Ich habe irgendwann eine Hassliste aufgenommen und habe unabsichtlich an Tod vorausgesagt. Ich habe irgendwie nicht gesagt, wer stirbt, aber eine Art und Weise, wie eine Person sterben kann. Und dann ist zwei Tage später eine prominente Person genauso gestorben. Und das war was sehr Einzigartiges. Und dann dachte ich mir, lieber nicht veröffentlichen, das wirkt ein bisschen makaber.
Der peinlichste Moment meines Lebens.
Oh, es gibt einige peinliche Momente, aber ich habe mal so einen Auftritt gehabt in Mattighofen vor 28 Personen und es ist mir einfach nicht gut gerannt. Und da denke ich manchmal, wenn ich nicht einschlafen kann, dran zurück und denke mir, das war so peinlich, dass an niemand gelacht hat.
Darüber kann ich noch immer nicht lachen.
Ich kann über sehr viele Dinge nicht lachen. Über was kann ich nicht lachen? Ich finde, wenn man so in der Comedy nach unten tritt, anstatt nach oben, dann kann ich nicht drüber lachen.
Wenn ich nicht Michi Buchinger wäre.
Dann wäre ich wahrscheinlich Immobilienmakler. Aber dann würde er wahrscheinlich auch Michi Buchinger heißen.
Planen oder improvisieren?
Eine gesunde Mischung aus beidem.
Aufmerksamkeit oder Privatsphäre?
In letzter Zeit gern Privatsphäre.
Bühne oder Schreibtisch?
Schreibtisch.
Optimist oder Pessimist?
Optimist, doch.
Michi, ich habe ein bisschen recherchiert, du bist 2010 mit einem Video viral gegangen, das hieß, was wäre, wenn Facebook das reale Leben wäre? Du hast da über 1 Million Menschen erreicht. Wie hat sich dieser Moment denn für dich angefühlt? Wie ist es, wenn man zum ersten Mal viral geht?
Ich finde, das war damals so eine riesige Bestätigung, weil als ich angefangen habe während meiner Schulzeit, da war ich so 15 oder 16, diese YouTube-Videos zu machen, wurde natürlich wie immer an der Schule, wenn man halt was macht, was die anderen nicht machen, so ein bisschen belächelt. Ich glaube, die Leute an der Schule fanden meine Videos schon witzig, aber dachten sehr, okay, so ein bisschen peinlich, dass er zu Videos macht. Was will der damit? Und dass dann aber 1 Million Menschen was sehen und großteils auch gut finden und mir halt so diese Bestätigung geben, hat sich schon irgendwie so angefühlt, wo ich mir dachte, okay, bin am richtigen Weg. Ich glaube, ich sollte es weiter verfolgen. Das könnte nicht nur ein Hobby sein, sondern vielleicht auch meine Karriere.
Das heißt, hast du in dem Moment schon gewusst, dass das deine berufliche Laufbahn prägen wird oder war dir das vielleicht noch nicht so bewusst?
Es war mir nicht ganz bewusst, aber ich dachte mir schon immer irgendwie, ich würde gern Geld damit verdienen, einfach Geschichten aus meinem Leben zu erzählen, in welcher Form auch immer. Ich kann mich erinnern, dass ich damals gern Bücher gelesen habe von so Humoristen, wie zum Beispiel David Sedaris. Das ist so ein Autor, der schreibt halt meistens Geschichten aus seinem Leben und die verkaufen sie millionenfach, diese Bücher. Und dann dachte ich mir, irgendwie würde ich gern dahin, dass ich habe immer gesagt, ich möchte Journalist werden, aber ich dachte mir, okay, aber wenn ich Journalist bin, will ich halt auch vor allem über mich selbst schreiben. Ich hätte am liebsten irgendeine Lifestyle-Kolumne. Und ja, dann ist es halt ein bisschen anders gekommen. Jetzt mache ich halt Content, Inhalte, Podcast, was auch immer, über mein eigenes Leben. Aber es finde ich doch dann ganz gut. Bei meinem Berufseignungstest kam raus, ich soll Musical-Darsteller werden, falls Sie das interessiert.
Mhm, spannend. Du hast es selber gesagt, deine Hasslisten waren so dein erstes Markenzeichen, das die wirklich geprägt haben. Wie balancierst du das nach wie vor, quasi genug zu hassen und zu kritisieren, um lustig zu sein, aber gleichzeitig nicht so viel, dass es vielleicht irgendwie bitter wird?
Ich verstehe, was du meinst. Ich versuche es jetzt nicht mehr so als Hass zu titulieren, weil eine Zeit lang, finde ich, waren dann immer so, jetzt gar nicht mit dir, aber halt so, wenn ich irgendeinen Journalisten vom Standard getroffen habe, die immer sehr bemüht waren, dass das jetzt ein bedeutungsschwangeres Interview wird, dann haben sie immer gemeint, ja, aber es gibt so viel Hass auf dieser Welt, Kriege, Ungerechtigkeit und wie kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Ich dachte mir, ein Krieg ist ja wohl was anderes, als wenn ich darüber rede, dass irgendjemand in der Fußgängerzone zu langsam vor mir gegangen ist. Jetzt verwende ich weniger oft das Wort Hass, aber ich reg mich trotzdem viel auf, zum Beispiel in meinen Instagram-Videos. Die Leute fragen dann immer, wann kommt wieder eine richtige Hassliste? Und ich denke mir, das finde ich ist eine Hassliste, wenn du einfach ein kurzes Video machst. Und sagst, was dich gerade irrsinnig aufregt.
Ja, du hast schon sehr viel ausprobiert, von YouTube über Kabarett, Bücher, ja, Podcasts, Dancing viel. Stars.
Ja, nein, großer Fehler.
Großer Fehler. Was treibt dich denn an, immer wieder neue Formate zu probieren und was war bisher am schwierigsten für dich?
Ich glaube, mir haben verschiedenste Dinge in meinem Leben angetrieben. Als ich ganz jung war, war es so ein bisschen die Bestätigung von außen, beziehungsweise, das kennen wahrscheinlich alle Content-Creator, man will irgendwann auch von den traditionellen Medien ernst genommen werden. Mir zumindest war das sehr wichtig in meinen 20ern. Das heißt, okay, ich war recht erfolgreich im Internet schon damals, aber viele Leute haben das so ein bisschen belächelt und meinten so, ja, Internet, da kann halt jeder machen, was er oder sie möchte. Und deswegen war es mir zu dem Zeitpunkt irgendwie wichtig, zum Beispiel ein Buch zu veröffentlichen oder ins Fernsehen zu gehen, um zu zeigen, okay, ich kann in anderen Sparten erfolgreich sein. Das war damals mein Antrieb, dann irgendwann Ende 20 war der Antrieb wahrscheinlich Geld, weil ich mir einfach Dinge leisten wollte. Und jetzt schaue ich wirklich, dass ich einfach Spaß habe. Ich finde, gewisse Dinge sind mir jetzt nicht mehr so wichtig. Geld, ja, wir alle müssen Geld verdienen und ich habe definitiv nicht ausgesorgt, aber es ist jetzt nicht meine Nummer 1 Motivation. Diese Bestätigung brauche ich nicht mehr so sehr. Es ist gut, wenn man sie bekommt, aber ich war im Fernsehen und es hat mir okay gefallen, aber ich habe mir dann schon zu schätzen gewusst, dass ich meinen eigenen beruflichen Alltag gestalten kann und keine Disposition kriege, wo steht, ich muss um 5 in der Früh da sein. Und jetzt schaue ich eher, dass ich ein bisschen an Fun habe und mehr relaxe.
Das heißt, was war das Schwierigste für dich bisher von allem, was du gemacht hast?
Also zum Glück war nichts schwierig.
Okay.
Aber also jetzt vergleichsweise, ich möchte nicht hierher setzen und sagen, das war so schlimm alles, aber Dancing Stars war schon schwierig, weil du musstest halt wirklich, was die Leute ja oft nicht wissen, vor der ersten Folge musst du ja schon mal 3 Wochen trainieren und zwar jeden Tag, Montag bis Sonntag, mindestens 2 Stunden. Aber dann fängt man heimlich an, mehr zu trainieren. Das heißt, ich habe sicher 10 Stunden am Tag trainiert mit meinem Tanzpartner Herbie und ich war trotzdem nicht gut. Und es war halt wirklich dieser Kontrast, ich habe mir das überhaupt nicht zu schätzen gewusst, von ich bin mein eigener Chef, ich stehe auf, ich teile mir halt ein, wie ich was wann mache, zu plötzlich 7 Wochen am Stück immer so einen genauen Plan zu haben. Ich finde es gut, dass ich die Erfahrung gemacht habe, weil ich jetzt da gelernt habe, dass mir diese Flexibilität schon viel gibt. Also da hätte man wirklich eine Abnahme oder eine Freigabe holen müssen, wenn ich sage, ich fahre jetzt mal einen Tag ins Burgenland. Das fand ich einfach ein bisschen strange.
Mm. Du hast ja auch mehrere Spiegel-Bestseller geschrieben.
Ah, ja.
Dein letzter Roman ist ein Kriminalroman. Mhm. Bella Barks letztes Like. Wie ist es denn zu diesem Genresprung gekommen und wie viel Michi Buchinger steckt in diesem Kriminalroman?
Also ich meine, meine ersten paar Bücher waren halt wirklich wieder so Geschichten aus meinem Leben. Und irgendwann habe ich festgestellt, schon langsam gehen mir die Geschichten aus. Es muss jetzt was Fiktives sein. Und dann habe ich echt schon lange mit der Idee gespielt von so einem Krimi, der in der Influencer-Welt spielt, weil ich mir dachte, das ist doch so eine Welt, wo Sein und Schein oft so ein bisschen verschwimmt und es ist nicht alles so, wie es auf den ersten Blick wirken mag. Es steckt schon viel Michi Buchinger in meiner Hauptfigur, Leo Escher, aber es ist trotzdem ein bisschen anders. Ich wollte jetzt nicht sowas wie mein Tagebuch schreiben, was zu sehr an mir dran ist. Ich habe gewisse Dinge verändert und ihn vielleicht ein bisschen sympathischer gemacht. Mhm. Ich finde, das ist immer wichtig bei so einem Hobbyermittler, dass der halt irgendwie ein Sympathieträger ist. Und wenn der jetzt zum Beispiel zu Hass erfüllt wäre, wäre das vielleicht gar nicht so gut.
Tagebuch ist ein gutes Stichwort, dein Podcast,
ja.
Buchingers Tagebuch. Ja. Da sprichst du sehr persönlich über dein Leben, über deine Beziehung, über deine Ängste. Wie entscheidest du denn, was du teilst und was privat bleibt?
Ausgezeichnete Frage. Ich habe mittlerweile ein ganz gutes Gespür dafür. Ich habe das Gefühl, wenn es mich selbst betrifft, ist vieles okay zu sagen. Also ich spreche über Krisen jetzt meistens nicht, wenn sie gerade brühwarm sind und ich mittendrin stecke. Ich schaue, dass immer ein paar Monate vergangen sind und dann spreche ich vielleicht drüber, dass ich irgendwie eine schwierige Zeit hatte. Und wenn es eine andere Person betrifft, mache definitiv nimmer mehr den Fehler, deren Geheimnisse im Podcast auszuplaudern, selbst wenn ich es anonym gemacht habe, weil ich unterschätze oft, okay, dieser Podcast erreicht halt Woche für Woche schon viele Menschen und es landet dann immer dort, wo du einfach nicht willst, dass es landet.
Mhm.
Wenn ich mich über irgendwen aufrege, oh, ich war letztens auf einer Party und da habe ich eine Person gesehen und die ist mir so auf die Nerven gegangen, selbst wenn die nicht aktiv meinen Podcast hört, hört das vielleicht jemand anders und denkt sie, Party, nervig, das kann nur die Laura sein. Und schickt es ihr, das mag ich nicht.
Hat sich denn in deinem eigenen Leben durch dieses öffentliche Reflektieren auch was verändert?
Wie meinst du? Ob ich dadurch jetzt reflektierter bin?
Ja, weil du sprichst ja sehr viel über Selbstoptimierung, über Gesundheitsthemen. Hat das für dich irgendeinen Einfluss dann auf das Leben außerhalb des Tagebuchs gehabt?
Grundsätzlich schon. Also ich würde schon sagen, dadurch, dass ich halt mich sehr, also ich beschäftige mich nicht nur in meinem Podcast mit solchen Themen, ich bin schon privat, also als Selbstoptimierungsmaus. Ich schaue, dass ich halt meine gewissen, zum Beispiel Sport, Ernährung und so weiter und auch ein bisschen Mindset. Ich bin aber auch so in letzter Zeit, dass ich mir denke, okay, wann ist genug genug? Ich kann mich jetzt nicht zu Ende optimieren. Ich finde, ich bin ohnehin schon perfekt.
Da habe ich erst vor kurzem ein lustiges Video von dir gesehen, wo du gesagt hast, das ist die Spitze, ist
ja,
erreicht.
Genau, die Spitze
jetzt müssen
ist
die anderen.
Nein, das meine ich natürlich als Spaß, ja. Aber man kann nicht. Irgendwann ist er genug. Ja, ich finde, das hat sich schon ausgewirkt. Und ich finde generell dieses ganze Social Media und Podcast-Ding ist interessant, weil eine große Veränderung in meinem Leben ist, dass halt jetzt ständig Leute auf der Straße zu mir kommen und mich so nett begrüßen, als wäre ich ihr bester Freund. Und ich muss dann wirklich manchmal überlegen und dann komme ich halt drauf, okay, das sind Leute aus dem Internet, was aber meistens sehr schön ist.
Wie wichtig ist es dir denn, als queere Stimme in der Comedy-Szene sichtbar zu sein?
Tatsächlich ist mir das jetzt um einiges wichtiger geworden. Ich bin zum Beispiel seit Ende 2024 nimmer mehr auf der Kabarettbühne. Also ich habe gerade keine Live-Auftritte. Und irgendwann dachte ich mir dann schon, wenn ich letztens war ich im Kabarett als Besucher und ich habe mir halt diese ganzen Plakate angeschaut von Leuten, die da auftreten und ich dachte mir, great, 90% alte, weiße, hetero Männer. Und ich dachte mir, eigentlich müsste ich wieder auf die Bühne, gar nicht so sehr wegen meinem eigenen Geltungsdrang, aber einfach damit die österreichische Kabarettszene ist natürlich auch divers. Und es gibt viele queere Personen, keine Frage, aber sie treten halt oft nicht in den großen Hallen auf. Und ich finde, es gehört schon gemacht. Ich versuche jetzt aber halt irgendwie auch nicht so mit irgendeinem großen Vorbild voranzugehen, sondern ich finde, ich mache halt meine Dinge. Ich bin halt zufällig queer. Und wer sich dadurch abgeholt fühlt, super. Wer nicht, dann halt nicht.
Du arbeitest ja auch immer wieder mit Marken zusammen.
Ja.
Wie schaffst du es, dass du authentisch bleibst, wenn du mit Brands zusammenarbeitest, und wo sagst du dann, nein, das möchte ich nicht machen?
Ausgezeichnete Frage. Ich finde, letztes Jahr oder in den letzten Jahren habe ich manchmal ein bisschen wirklich die Authentizität vergessen. Und es war einer meiner Vorsätze dieses Jahr, dass ich so Kooperationen nur eingehe, wenn ich es gespüre. Wenn ich so richtig sage, okay, das ist was, was ich tatsächlich so verwende, dann mache ich das. Und ich weiß nicht, warum es in den letzten Jahren, also gut, in den letzten Jahren habe ich einen Kredit zurückgezahlt und ich finde, man hat es gemerkt, ich bin in Teilen Kooperationen eingegangen, wo ich per se nicht sage, ich stehe da nicht dahinter, sondern was halt vielleicht einfach nicht so gepasst hat. Und ich finde, die Community merkt es dann, dann werden diese Videos schon mal einfach nicht so gut geklickt, dann hat die Firma natürlich nichts davon und es ist einfach keine sinnvolle Kooperation. Jetzt versuche ich wirklich zu schauen, okay, passt es zu mir, verwende es tatsächlich, kann es irgendwie auf eine authentische Art und Weise umsetzen. Was ich spannend finde, ist, dass jetzt in allen Briefings in letzter Zeit drinsteht, okay, es muss zwar als Werbung deklariert sein, eh klar, aber die Firmen wollen jetzt immer mehr, dass das Produkt nur so ganz kurz und unscheinbar vorkommt, wo man denkt, von mir aus gern. Also ich finde das super, weil die Dinge werden halt auch besser angeklickt, besser angezeigt, wenn sie nicht sofort nach Werbung ausschaut, wenngleich rein rechtlich immer Werbung dabei stehen muss.
Du hast auch ein Kochbuch geschrieben.
Ja.
Buchingers Kochbuch.
Ja.
Was nervt dich denn am meisten am Kochen?
Dass man kochen muss manchmal. Es geht mir komplett auf die Nerven. Ich finde, du stehst in der Küche, du schnibbelst vor dich hin. Manchmal beruhigt es mich, meistens nicht. Und dann oft bin ich 3 Stunden lang wegen irgendwas in der Kuchel, was dann vielleicht nicht gut schmeckt und in 5 Minuten aufgegessen ist, geht mir komplett auf die Nerven. Und ich finde, es gibt ja da so ein bisschen in der Gesellschaft Mythen rund ums Kochen, wie eben Leute, die sagen, sie kochen so gern. Ich glaube ihnen das nicht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand gern kocht. Ich glaube, es ist einfach so eine unangenehme Sache, an die wir uns gewöhnt haben. Meine Meinung als Kochbuchautor.
Wie sind dann deine Rezepte? Sind die einfacher umzusetzen?
Einfach, easy peasy. Ja, das ist lustig. Es ist so ein Kochbuch mit Augenzwinkern und es war irgendwie ein witziges Projekt, weil es das erste Projekt war, wo ich nicht so viel machen musste. Ich habe meine Rezepte abgegeben und bin vor der Kamera gestanden für die Fotos, aber dann gab es Grafiker und Foodstylisten und so weiter, wo man dachte, gut, dann macht ihr diese Arbeit und ich kümmere mich um den Text.
Du hast selber schon gesagt, du bist so circa seit 2010 auf YouTube aktiv. Das ist ja in Internetjahren eine Ewigkeit.
Voll.
Wie hast du es denn geschafft, die ganze Zeit über relevant zu bleiben? Was hat sich verändert? Was ist gleich geblieben?
Ich finde auch nicht, dass ich es unbedingt durchgehend geschafft habe, aber jetzt fühle ich mich gerade wieder total on top. Jetzt fühle ich mich gerade richtig super. Ich kann nicht behaupten, dass ich jetzt jeden Trend mitgemacht habe. Aber ich glaube, ich habe mich gut weiterentwickelt. Zum Beispiel, als sowas wie TikTok aufkam, habe ich mir gedacht, das ist so ein 5-Minuten-Trend. Das wird sicher wieder vergehen. Wer braucht diese Kurzvideos? Tja, ich habe mich dann, glaube ich, 3 Jahre zu spät auf TikTok angemeldet. Und jetzt verstehe ich die Plattform schon langsam. Aber ich bin wirklich, was so technologische oder Internet-Trends betrifft, oft sehr skeptisch. Und ich denke mir dann so, ich weiß nicht, ob das wirklich den Test der Zeit bestehen wird. Und ich schaue mir das lieber mal nicht an. Genauso wie man eigentlich als Content Creator nicht sein soll. Es wäre super, wenn ich überall gleich dabei wäre. Bin ich halt meistens nicht. Ich schaue mir viel an, muss ich sagen. Ich bin natürlich auch Konsument der Plattformen. Ich finde, das ist wahrscheinlich auch wichtig für Marken und UnternehmerInnen. Ich finde, du kannst nicht eine Plattform bespielen, ohne dass du das halt kennst. Jetzt als Firma irgendein komisches Video einfach auf TikTok zu hauen und zu hoffen, dass es die Massen erreicht, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Du brauchst jetzt vielleicht eine Person oder auch du selbst, die Plattform wirklich kennt, die weiß, was funktioniert gerade. Das ist halt was, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich sehe das jetzt manchmal so als ganz bewusste Recherche, wenn ich mich so am Abend aufs Sofa lege und TikTok-Videos schaue, 1 Stunde lang, denke ich mir, gut, das ist Teil des Berufs, ich muss schauen, was gerade gut ankommt.
Wir haben schon darüber geredet, du spielst sehr viel mit Selbstironie, aber gibt es dann auch Momente, wo du Selbstzweifel hast und wie gehst du mit denen um?
Ja, ich habe schon einige Selbstzweifel, besonders als ich, es ist zum Beispiel jetzt bei jedem Instagram-Video, das ich veröffentliche, denke ich mir, gut, wird das funktionieren, wird das nicht funktionieren, ich weiß, da geht es um nichts, aber es ist schon oft in meinem Hinterkopf und besonders Selbstzweifel habe ich immer gehabt bei so öffentlichen Auftritten habe ich bis zum heutigen Tag, zum Beispiel die Kabarettauftritte, die ich gemacht habe, habe ich schon gern gemacht, aber es war jetzt nie mein absolut Liebstes. Ich bin schon, also was ich mal im Internet zu schätzen weiß, ist, ich kann alleine zu Hause sein und meine Videos machen und es erreicht vielleicht Millionen. Super, ideales Szenario. Was ich am Schreiben mag, ist, ich bin alleine zu Hause und ich kann halt einfach schreiben. Dann auf einer Bühne zu sein vor vielen Menschen ist jetzt nichts, also auch als die Corona-Lockdowns waren, dachte ich mir, endlich nicht mehr auftreten. Was vielleicht das erste Indiz hätte sein sollen, dass es nicht so mein Ding ist. Okay, und da hatte ich große Selbstzweifel und ich glaube, was mir da geholfen hat, ist, dass es einfach ein paar Mal so richtig schlecht laufen muss. Wenn dann halt wirklich deine schlimmsten Albträume wahr werden und niemand lacht und du versprichst die und es ist eine schlechte Stimmung, dann habe ich gecheckt, okay, war aber auch nicht so schlimm. Und eher bin ich dann sehr überheblich geworden in dem Moment und dachte mir, was ist denn das für ein komisches Publikum? Haben die keinen Sinn für Humor? Ich finde mich urlustig. Und es war dann schön zu sehen, durch die Erfahrung, dass ich es überlebt habe und dass es eben nicht so schlimm war, wie ich mir es vorgestellt habe. Und so gehe ich dann manchmal mit Selbstzweifel um, weil ich glaube, jetzt nach 16 oder mehr Jahren in dieser Tätigkeit habe ich schon genug Beweise dafür, zum Positiven, dass ich eh gewisse Dinge drauf habe, als jetzt Beweise zum Negativen. Das heißt, ich versuche da sehr logisch ranzugehen.
Humor ist ja für viele Menschen ein Coping-Mechanismus. Ja. Ist es bei dir auch so? Gibt es Momente, in denen dich der Humor auch durch schwere Zeiten getragen hat?
Voll, aber ich glaube, das habe ich früh gelernt. Also in meiner Familie war ich immer der irgendwie, wenn eine angespannte Stimmung war, durch einen Witz das alles lockerer gemacht hat. Und ich glaube, das ist bei vielen Comedians so, dass die halt einfach früh gelernt haben, Humor ist entwaffnend, mit Humor kannst du die Leute auf deine Seite locken. Es ist bis zum heutigen Tag so, ich war letztens auf einem Begräbnis oder auf einer Trauerfeier und du hast richtig gemerkt, die Leute haben einfach gewartet, bis die erste Person irgendwas ansatzweise Witziges sagt, damit endlich wieder gelacht werden kann. Und ich glaube, es ist ganz normal, der Mensch sehnt sich natürlich einfach nach dem Fröhlichsein.
Du sprichst ja auch über Gesundheit, über psychische Befindlichkeiten. Ja. Wie wichtig ist es dir, dass du nicht nur lustig bist, sondern vielleicht auch so eine verletzliche, nahbare Seite von dir zeigst?
Das war wirklich was ich mit dem Podcast ganz besonders machen wollte, weil ich bin oft so, also eine Zeit lang war ich natürlich extrem dramatisch. Und als ich diesen Podcast gestartet habe, den habe ich eigentlich gestartet, weil mir für mich damals, als ich 24 war, das absolut Schlimmste passiert ist. Es ist eine negative Kritik im Standard über mich erschienen und es waren, glaube ich, 400 negative Kommentare. Und ich dachte mir so, oh nein, niemand mag mich, niemand versteht mich. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache es den Leuten aber auch nicht leicht. Ich habe das Gefühl, auf meinem YouTube-Kanal war ich zu dem Zeitpunkt immer so eine richtige Kunstfigur, nicht immer authentisch vielleicht. Und dann dachte ich mir, gut, ich mache mal einen Podcast, wo ich einfach frei von der Leber weg offen und ehrlich erzähle, wie es mir wirklich geht und zeige halt diese verwundbare Seite. Ja, und damit fahre ich grundsätzlich ganz gut. Nichtsdestotrotz muss man aufpassen, dass auch diese Verwundbarkeit nicht zur Performance wird, weil ich habe jetzt auch nicht jede Woche irgendeinen Seelenstriptease. Manchmal geht es mir einfach gut.
Ich würde dich gern auf ein Szenario mitnehmen.
Ja, bitte.
Stell dir vor, ab morgen darfst du ein Jahr lang nichts Negatives mehr sagen, dich nicht beschweren, deinen Hass nicht mehr teilen. Du bekommst dafür 1 Million Euro. Würdest du den Deal annehmen?
Ja.
Und wenn ja, wie würdest du dein Content-Format neu erfinden?
Ich glaube, dann würde ich einfach schauen, dass ich positive Dinge erzähle. Ich meine, mich stört ja das gar nicht. Ich habe das Gefühl, dieser Content ist eine Zeit lang immer so ein Ventil für mich gewesen, dass ich mir dachte, gut, ich bin im Internet negativ, damit ich in meinem Privatleben positiv sein kann. Und mittlerweile brauche ich das Ventil nicht mehr so sehr, aber ich würde mich grundsätzlich schon als positive Person bezeichnen. Und ich glaube, es würde mir auch nicht schaden, wenn ich mich halt mehr auf das Positive konzentrieren würde. Natürlich, wenn du so durch die Welt gehst und da denkst, ich brauche jetzt wieder nervige Dinge für meinen Content, dann siehst du halt nur das Nervige, nur das Negative. Ich glaube, wenn ich so durch die Gegend gehen würde und mir denken würde, ich schaue mal, wo überall Liebe versteckt ist, wäre das ja vielleicht eigentlich eine ganz gute Übung. Und ich kriege 1 Million Euro. Ja, damit.
Bester Deal, oder?
Ja, absolut.
Wenn wir jetzt ein bisschen aufs Jahr 2026 schauen, ist noch relativ jung. Was steht denn so auf deiner persönlichen und beruflichen Wunschliste? Gibt es irgendein Projekt, das du unbedingt umsetzen möchtest?
Also wenn ihr einen zweiten Krimi schreiben dürft, wäre das fantastisch. Ich muss sagen, es schaut nicht relativ gut aus, aber es passt. Grundsätzlich würde ich aber diesen Charakter Leo Escher gern weiter ermitteln lassen. Ich habe mir gedacht, ein bisschen mehr Fernsehen. Ich meine, grundsätzlich bin ich zufrieden mit allem. Es kann so bleiben, wie es ist. Ich würde gerne mal wieder ins Fernsehen, aber ich weiß halt auch nicht wie. Weißt du, was ich meine? Natürlich könnte ich jederzeit ins Forsthaus Rampensau, aber ich glaube, ich will nicht. Das ist halt manchmal so in Österreich, so Reality-Formate sind halt entweder Dancing Stars oder halt irgendwas, was eher ein bisschen tief ist, sage ich jetzt mal. Und ich würde gerne irgendeinen Mittelweg finden. Gut, vielleicht nicht dieses Jahr, aber irgendwann sicher. Und sonst will ich einfach das Leben genießen und nebenbei Content machen, weil ich finde, damit fahre ich in letzter Zeit ganz gut, dass ich nicht sage, okay, die Nummer 1 in meinem Leben ist Content, die Nummer 2 ist das Leben, sondern ich habe es jetzt umgedreht und ich sehe den Content wirklich als was Begleitendes. Und das ist aber eigentlich wahrscheinlich auch so, wie es gedacht ist. Ich kann ja meinen Podcast für überall machen und meine lustigen Instagram-Videos genauso. Ich glaube, den Leuten gefällt das auch, wenn ich so ein bisschen meine Bubble verlasse. Genau, deswegen habe ich nicht so viele Vorsätze. Das kommt jetzt mit dem Alter. Jetzt bin ich 33 und ich habe das Gefühl, ich tue manchmal so, als wäre ich 80 und das hätte nur mehr 10 gute Sommer und ich sage, ich tue jetzt das Leben genießen.
Wenn wir 10 Jahre in die Zukunft blicken, es ist aus aktueller Lage oft schwierig, so weit in die Zukunft zu blicken. Ja. Wie glaubst du, wird sich die Comedy-Szene und deine Rolle darin verändern? Oder wie wird es in 10 Jahren aussehen?
Ich glaube, dass die Schranken immer mehr fallen, was jetzt ein Comedian ist und was nicht. Ich habe das Gefühl, früher, eine Zeit lang, als ich mit Comedy oder Kabarett angefangen habe, war das wirklich nur so ein bisschen so, okay, du bist aus dem Internet und du darfst hier nicht rein und dadurch, dass sie dann aber durch mein Publikum im Internet die ersten Tickets sehr gut verkauft haben, war das halt so, dass ich doch recht schnell Einlass gefunden habe. Und jetzt, wenn ich so durchschaue, es sind schon sehr viele erfolgreiche Comedians, auch jene, die so ein bisschen durchs Internet groß geworden sind, beziehungsweise haben sie das Internet definitiv als Stütze verwendet. Und wie sehe ich das dann? Ich glaube, dass das leider, dass Bühnen, so reale Bühnen, vielleicht ein bisschen weniger wichtig werden. Ich meine, es ist zwar mir persönlich sehr wichtig, dass diese Orte existieren, aber ich merke es halt leider, dass das bei vielen Menschen halt nicht so ist. Ich höre wenige junge Leute, die jetzt sagen, ich gehe so gerne ins Kabarett oder ich habe ein Kabarett- und Theater-Abo, was ich sehr schade finde. Ich hoffe, dass es nicht so ist, aber ich befürchte, dass es so sein wird.
Ich finde, du machst den Menschen auch Mut, über ihre eigenen Ängste, über ihre eigenen Neurosen zu lachen.
Ja.
Was ist denn dein wichtigster Tipp für jemanden, der jetzt gerade überlegt, aus seinen eigenen Geschichten oder seiner eigenen Perspektive etwas zu machen? Wie macht man das einfach?
Ich finde, man darf, also mir persönlich war wichtig, mich selbst nicht so ernst zu nehmen und über mich selbst zu lachen. Aber ich glaube, man sollte ja ausmalen, was trage ich nach außen und was nicht. Es ist vielleicht nicht das Allergescheiteste, aber ich habe irgendwann schon einen Unterschied gemacht zwischen dem öffentlichen Michi und dem privaten Michi. Und es hilft, wenn man sie dann, es soll jetzt keine Kunstfigur werden, aber es hilft schon, wenn du da halt so ein bisschen an Charakter überlegst und sagst, okay, was definiert diesen Charakter? Das ist vielleicht so ein bisschen eine schusselige, Bridget Jones-artige Person und die Themen sind, keine Ahnung, Fitness, Lifestyle, Hass, was auch immer. Und über viel anderes rede ich öffentlich eigentlich nicht. Obwohl ich privat natürlich mannigfaltig interessiert bin und auch über Politik und Religion mit den Leuten rede. Aber das mache ich halt öffentlich nicht. Und ich finde, dadurch wird man einerseits irgendwie zumindest auf Social Media sehr greifbar, weil die Leute sagen, okay, da erwartet mich das, das, das. Abonnieren. Und es ist wirklich ein Selbstschutz. Weil dann kommen oft Leute zu mir und wollen halt irgendwelche Statements von mir und ich sage, sorry, über sowas rede ich nicht. Genau, das finde ich grundsätzlich ganz gut. Das ist jetzt so ein bisschen Marketing. Man muss sich wirklich wohl überlegen, das bereue ich jetzt manchmal, was man zeigt und was nicht. Ich bin früher sehr so locker umgegangen mit, ja, so schaut mein Wohnzimmer aus, das ist die Gasse, in der ich lebe. Also das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich finde, es war oft rückblickend betrachtet leicht für die Leute herauszufinden, wo ich wohne und das würde ich so nicht mehr machen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich meine Beziehung zeigen würde, weil die Leute dann sehr viel drauf projizieren. Und wenn die sehen, dass ich alleine in Linz bin, dann sehe ich schon, dass der vorgeschlagene TikTok-Suchbegriff ist Michi Buchinger Trennung. Das steht jetzt immer bei meinen Videos drunter, so Michi Buchinger Trennung. Und ich bin so, nein, ich unternehme manchmal gerne Dinge alleine.
Die Frage zum Schluss.
Zum Abschluss noch die Frage an dich, weil wir am 1. April den Podcast veröffentlichen. Was war der beste April-Scherz, den du je gemacht hast oder der dir gespielt wurde?
Oh, ich habe ein Horrorszenario. Ich weiß nicht, warum ich das so schlimm fand, aber ich war ja Jugendlicher und ich war gerade zu Hause im Badezimmer und meine Mama kam reingestürmt mit dem Telefon in der Hand und hat gemeint, mein Schuldirektor hat angerufen und er braucht mich. Und oder nicht, er braucht mir, weil er will halt was von mir. Und ich dachte mir so, was ist jetzt schon wieder? Weil ich habe schon Stress gehabt damals an der Schule, dadurch, dass ich YouTube-Videos gemacht habe. Die wollten, dass ich jedes zweite irgendwie offline nehme. Und ich dachte mir, okay, was ist jetzt schon wieder? Und dann war es natürlich nur ein April-Scherz. Aber die hat echt gewusst, wo meine wunden Punkte sind. Die hat einfach reingestichelt am 1. April. Ich persönlich schicke niemanden in den April. Ich finde, das ist grausam. Und ich finde, man sollte das nicht machen.
Perfekt. Lieber Michi, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat richtig Spaß gemacht mit dir und ich wünsche dir alles Gute für alles, was du dir noch vorgenommen hast.
Ich danke dir, das kann ich nur zurückgeben.
Dankeschön.